Herzlich willkommen. Das ist Gebaut für Fußball. 50 Jahre schönstes Stadion der Welt.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Signal Iduna. Das schönste Stadion der Welt hat Geburtstag. Wir sind stolz als langjähriger Partner des BVB und Namensgeber des Signal Iduna Park, Teil der 50-jährigen Stadiongeschichte zu sein. Signal Iduna ist dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.
Hi. Und herzlich willkommen zurück zu Gebaut für Fußball. Mein Name ist Matthias Esch, das hier ist eine Sonderfolge, denn die eigentliche Folge 5, die jetzt dran wäre, die wird etwas anders aussehen bzw. klingen. Das hat auch einen guten Grund, denn in dieser Folge, die jetzt eigentlich dran wäre, soll es um Länderspiele im Signal Iduna Park gehen. Ein echter Heißmacher zur bevorstehenden Europameisterschaft, aber diese Folge präsentieren wir euch jetzt erst kurz vor dem Eröffnungsspiel, wenn der Bock auf die EM auch wirklich da ist. Aktuell konzentriert sich nämlich alles auf das hier. Der BVB steht, es ist kaum zu fassen, im Finale der fucking Champions League. Im Wembley bekommt es der BVB am kommenden Samstagabend mit Real Madrid zu tun. Wow, wer hätte das vor der Saison gedacht? Und genau deshalb, weil die Vorfreude bei uns, aber bestimmt auch bei euch, so riesig ist, liefern wir euch diese Folge hier, um euch auf das einzustimmen, was da auf uns zukommt. Im Mutterland des Fußballs. England, London, Wembley. Wahnsinn, wie geil geht's. Aber der Reihe nach, was hab ich hier heute mit euch vor? Na klar, die Geschichte dieses Finals zu erzählen. Aber die ganze Geschichte. Also Vorgeschichte.
Ribéry, Robin! Robin, jetzt macht er sein Tor!
Die Erfolgsgeschichte.
Möglichkeit, Sabitzer! Sabitzer, 14 Meter! Sabitzer, 14 Meter, Tor!
Und den Mythos.
Can Hurst get a shot in? There's a chance with Jeff Hurst. And he's hit the bar. It must be a goal. I would have thought that went in.
Ja, es gibt tatsächlich einiges zu besprechen bei dieser Finalstory. Also fangen wir doch endlich mal an. Und das mit jemandem, der London und Wembley kennt, als sei es seine linke Westentasche. Let's go. Ja, wir sprechen jetzt ganz ausführlich über dieses anstehende Champions-League-Finale im Wembley-Stadion mit Raphael Honigstein. Viele von euch werden ihn mit Sicherheit kennen. Er ist Journalist, unter anderem für den Sportsender Sky und für den Spiegel und absoluter England-Experte. Und deswegen trifft sich das sehr gut, Raphael, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, um mit uns zu sprechen über das, was da ansteht im Wembley. Hi erstmal.
Hallo.
Ja, Raphael, unser Podcast heißt Gebaut für Fußball und eigentlich geht es ja ursprünglich auch in den ersten Folgen um das 50-jährige Bestehen des Dortmunder Stadions. Wir reden jetzt aber gleich, ich habe es schon gesagt, ganz ausführlich über ein zweites Stadion, das ebenfalls quasi gebaut für Fußball ist, das Wembley-Stadion. Erst aber wollen wir mal nochmal kurz den Bogen zurück zum Dortmunder Stadion machen, zum Signal Iduna Park, in dem du ja auch schon warst. Und dieses Stadion, da kann man ja nur sagen, was für ein krasses, gewaltiges Stadion, das den BVB ja sozusagen ins Champions League-Finale gebracht hat über die Stimmung und diese entscheidenden Spiele. Was für Eindrücke und ja, was hast du damit in Verbindung mit dem Dortmunder Stadion? Was fällt dir dazu ein?
Ach ja, viele schöne Spiele, die ich da Gott sei Dank schon besuchen durfte. Auch das eine oder andere Nationalmannschaftsspiel. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein geiles Stadion. Also das ist jetzt auch keine, glaube ich, Exklusiv-Sensationsmeldung, die ich hier verkünde. aber selbst im internationalen Vergleich ist das ein Stadion, das die Leute fasziniert, elektrisiert. Es ist ikonisch, was die allein schon die Konstruktion angeht, die Farben und ja, einer der Orte, die man als Fußballfan am besten mal gesehen hat von innen.
Ja, das ist eine super Überleitung, weil dann kommen wir zu einem zweiten Ort, über den wir jetzt ganz ausführlich sprechen, den man als Fußballfan eigentlich mal gesehen haben muss. Es geht jetzt ja ganz ausführlich um dieses Stadion in London, das Wembley-Stadion. Zum Vergleich, das Dortmunder Stadion hat 81.365 Plätze für Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Wembley-Stadion fast sogar 90.000 Plätze. Erklär uns doch gerne mal für diejenigen, die noch nicht dort waren, was ist das für ein Stadion?
Ja, also Wembley ist natürlich das Fußballstadion schlechthin in Europa aufgrund der Historie. Jetzt muss man natürlich sagen, dass es das zweite Wembley-Stadion ist, das moderne Stadion, das in den Nullerjahren gebaut worden ist. Das Original aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde abgerissen und platt gemacht. Das hatte diese beiden sehr berühmten Türme, die Twin Towers, und hatte nochmal einen etwas anderen Flair. Aber das neue Stadion ist natürlich alleine aufgrund der Position und des Namens und der Größe immer noch ein Wallfahrtsort des Fußballs. Und ich glaube, gerade aus deutscher Sicht, weil man natürlich aus Deutschland mit dem Mythos Wembley bestimmte Erinnerungen verbindet, bestimmte Spiele und man ja als deutsche Mannschaft auch nur selten das Glück hat, da überhaupt zu spielen. Und ich glaube, deswegen ist das für alle Beteiligten und in dem Fall natürlich für den BVB und seine Fans was ganz Besonderes, da aufzutauchen, weil es bis auf wenige Ausnahmen ja auch kein Stadion ist, wo Vereinsfußball stattfindet regelmäßig. Und das heißt, wenn es dann ein Spiel gibt, das dort stattfindet, ist es entweder ein großes Finale oder ein großes Playoff-Finale oder eben ein Länderspiel. Also alleine die, sagen wir mal, Unregelmäßigkeit der Spiele macht es schon zu etwas Besonderem und natürlich aus deutscher Sicht mit all den Geschichten, die es da gibt, ja, etwas ganz Besonderes und schon so ein bisschen, glaube ich, der Sehnsuchtsort auch des deutschen Fußballs, wenn man das so ein bisschen auf England projiziert als Mutterland des Fußballs. Und Wembley steht natürlich stellvertretend für den englischen Fußball schlechthin und für diese Historie.
Ja, lass uns nochmal ganz kurz einhaken bei dem, was du direkt am Anfang gerade gesagt hast. Also es ist ja das zweite Wembley-Stadion. Das erste verbindet man natürlich aus deutscher Sicht vor allem mit dem WM-Finale 1966 und diesem legendären Tor. Wie ist das denn so in England? Wie sehen denn die Engländer eigentlich diese beiden Stadien? War man da am Anfang, also in Deutschland wäre man auf jeden Fall skeptisch und kritisch gewesen und hätte so, du weißt, was ich meine, mit so einem kritischen Auge erstmal darauf geguckt, dass da jetzt ein zweites Stadion auf diesem historischen Grund gebaut wird. Wie war das in England?
Ja, das Stadion war schon ein bisschen runtergekommen. Also ich hatte noch das Glück, da ein paar Spiele zu sehen, aber es war irgendwie klar, dass es nicht mehr so ganz den modernen Anforderungen entspricht. Und gerade wenn es dann so eher um leidige Themen geht, wie Businessplätze, wie Infrastruktur, war klar, dass man was machen muss. Und ja, der Wehmut war schon spürbar, als man damals abgerissen hat. Noch dazu, da war ja das letzte Spiel verloren wurde gegen Deutschland mit dem berühmten Tor von Didi Hamann. Und es dann mal kurz eine Petition gab im Internet, dass dann gehijackt wurde von deutschen Fans und dann kurzzeitig mal die Frage war, ob es nicht Didi Hamann Straße oder so heißen könnte dann am neuen Stadion. Aber damit,
das wäre was gewesen.
Ja, konnte man sich dann natürlich nicht durchsetzen. Ja, es wurde schon ein bisschen diskutiert und es gibt schon immer wieder auch so ein bisschen, weiß nicht, ob Kritik das richtige Wort ist, aber so die Anmerkung, dass natürlich das neue Stadion in seiner Konstruktion ein bisschen an Seele verloren hat. Das ist ein sehr schönes Stadion. Es hat diese Arch, diesen Bogen, der erleuchtet. Und man sieht von vielen Plätzen in London, sieht man das Stadion auch oder zumindest den Bogen. Aber es ist natürlich doch in seiner Konstruktion und Modernität etwas kalt. Und die Atmosphäre, die Seele sozusagen, kommt sehr stark mit den Leuten dann rein. Und es gibt dann eben Spiele, wenn die Nationalmannschaft spielt in der Qualifikation gegen, ja, keine Ahnung, Slowenien, dann ist es dann schon schwierig, selbst wenn es ausverkauft ist, dass es den Leuten richtig, richtig Spaß macht. Ich mache mir jetzt keine Sorgen, ehrlich gesagt, dass am 1. Juni die Stimmung unterkühlt sein dürfte. Das wird in der Kombination Real Madrid, Dortmund, Champions League Finale an einem Samstagabend, wird es mit Sicherheit ein sehr, sehr schöner Abend werden.
Wir wollen natürlich jetzt auch konkret nochmal über diesen 1. Juni sprechen, der dann da ansteht. Was glaubst du, wie wird die Masse an Fans von Borussia Dortmund sich so in der Stadt aufteilen? Die werden es ja wahrscheinlich genauso machen, wie du sagst. Erstmal in der Stadt feiern und sich ein bisschen gute Laune antrinken und dann eben mit der genannten Linie in Richtung Wembley. Oder gibt es irgendeinen überraschenden Ort, den ich jetzt vergessen habe?
Nein, den gibt es nicht. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie das 2013 war. Ich glaube, damals wurden die beiden Fangruppen aufgeteilt und auch in verschiedenen U-Bahnen und U-Bahn-Stationen so ein bisschen angewiesen, aus verschiedenen Ecken und Richtungen dann zu kommen. Deswegen bin ich jetzt nicht 100% sicher, ob die Metropolitan Line auf dem Ticket hinten draufsteht, beziehungsweise dass die offizielle BVB-Anreise ist, aber es ist auf jeden Fall die beste. Ja, damals war das so, dass das Gebiet rund um das Stadion fest in gelb-schwarzer bzw. rot-weißer Hand war und die Leute schon eigentlich schon ab dem Nachmittag rund ums Wembley-Stadion sich aufgehalten haben. Die Engländer machen es eher so, die englischen Fans, dass sie in der Stadt bleiben, in der Nähe der passenden U-Bahn-Station und dann relativ spät rausfahren. Ja, aber man kann das auch anders machen, wenn das Wetter schön ist, was ich hoffe. Ist es mittlerweile so, das hat sich nochmal in den 10 Jahren, 11 Jahren seit 2013 geändert, dass es noch ein bisschen mehr an Möglichkeiten gibt, dort vor Ort was zu essen, was zu trinken. Es war damals noch sehr stark Industriegelände. Da hat sich einiges getan, aber mein Tipp wäre eher, in London selbst Zeit zu verbringen und dann etwas später rauszufahren.
Es ist ja so ein bisschen kurios. Die Bundesliga ist eigentlich, finde ich, international betrachtet. Du wirst mir das vielleicht noch ein bisschen besser sagen können, wenn du auch die Premier League natürlich so intensiv verfolgst. Manchmal wird es als Farmers League bezeichnet und so. Ich finde, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, ja, so richtig hundertprozentig ernst genommen wird das zumindest aus englischer Sicht auch nicht wirklich. Jetzt steht aber ein deutsches Team im Europa League Finale. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, wie das ausgegangen ist. Und eben mit Borussia Dortmund ein deutsches Team im Champions League Finale. Wie beurteilt man das in England?
Also als Erste würde ich mal sagen, oder glaube ich, muss man mal festhalten, dass das, was man so im Internet, sozialen Medien an Hohn und Sport über die Bundesliga oft mal mitbekommt, nicht wirklich das widerspiegelt, was hier wirklich vor Ort gedacht und empfunden wird. Natürlich ist aus englischer Sicht der deutsche Fußball eine Nischenliga, so wie es auch die französische ist, so die italienische mittlerweile und natürlich auch die spanische. Das wird immer so bleiben, aber es ist nicht so, dass diese Mannschaften jetzt völlig unbekannt sind und man sich wundert, wer sind die, wie kommen die überhaupt hier nach Wembley. Also da ist schon der Respekt da, gerade auch vor der Nationalmannschaft in den letzten Jahren, obwohl es natürlich seit 2014 nicht so toll lief. Da hat sich schon einiges getan und ich glaube, dass, auch wenn es natürlich lustig ist, wenn Mats Hummels sich sozusagen an die Zweifler und Kritiker wendet, dass das gar nicht so sehr wirklich die breite Masse hier trifft. Die können das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen, wo der deutsche Fußball ist. Aber natürlich ist es schön, wenn man wie ich beruflich mit dem deutschen Fußball zu tun hat und oder auch privat, anders vielleicht als andere Fans, ich mich immer freue, wenn deutsche Vereine Erfolg haben, egal wie sie dann heißen, wenn man so ein Jahr erlebt. Ich glaube, es hat der Liga unheimlich gut getan, dass die Dominanz der Bayern gebrochen wurde. Ich glaube, der Liga tut unheimlich gut, dass es eine sehr positive Geschichte gibt mit Xabi Alonso und seinen Leverkusenern. Ja. Ist jetzt auch nicht der, glaube ich, Traumverein aller neutralen Beobachter in Deutschland, aber in England sieht man das nochmal viel gelassener, ja, und mit weniger Emotionen verbunden. Und klar, es ist gut, wenn die auch in Endspielen stehen und wenn da was passiert und wenn auch hoffentlich die Nationalmannschaft eine anständige Euro spielt. Also ich kenne die Position, wenn man totaler Fan ist eines Vereins, dass man sagt, das ist mir alles egal. Mich interessiert nur, wie mein Verein performt und was die anderen Leute denken oder was andere Vereine machen, das ist mir wurscht. Akzeptiere ich auch. Bei mir ist es ein bisschen anders, auch beruflich bedingt. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir momentan eine Saison erleben und auch eine Situation, wo eben positive Geschichten geschrieben werden, die ein bisschen anders sind als in den letzten Jahren und die einfach die Aufmerksamkeit wieder auf den deutschen Fußball richten. Ich glaube, das kann nichts schaden.
Zum Schluss als allerletzte Frage, gib uns nochmal einen Einblick auf das, was die Menschen, die das Vergnügen haben, dort zu sein dann an diesem Tag, was sie erwarten wird, oder man wird es ja wahrscheinlich sogar am TV-Gerät auch merken, denn du warst ja 2013 auch dabei, Champions League Finale im Wembley, warum ist das so besonders, was kommt da auf uns zu?
Gut, ich glaube bei jedem, der da das Glück hat, dabei zu sein, erstmal eine ganz große Aufregung, eine Anspannung, auch eine wahrscheinlich eine Dankbarkeit, dass er da sein darf in diesem Stadion in London. Wirklich eines der wichtigsten Stadien des Weltfußballs, vielleicht sogar in Europa das wichtigste, das Westfalenstadion jetzt mal ausgenommen. Und ich glaube, dass das Erlebnis wird unglaublich sein, weil Wembley natürlich bei all den kleinen Mängeln, die wir vorher besprochen haben, oder der vielleicht etwas kühlen Atmosphäre natürlich als Bühne wahnsinnig gut ist. Also wir werden ein Stadion sehen, das komplett in den beiden Farben der Vereine leuchten wird. Ich glaube, es wird kaum neutrale Zuschauer geben, die da einfach nur deswegen da sind, weil sie nichts anderes zu tun haben an einem Samstagabend. Und wenn du dann solche geballten Massen hast, ja, das war auch 2013 so, jetzt mal vereinfacht gesagt, 40.000 auf der einen Seite, 40.000 auf der anderen, das entfacht schon einen enormen Zauber und eine enorme Wucht, der man sich, glaube ich, nicht entziehen kann. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es von der Stimmung her wirklich ein ganz fantastisches Erlebnis sein wird. Und wenn man dann noch das Glück hat, mit dem Pokal dann rauszukommen, dann umso besser. Wenn nicht, glaube ich, ist es trotzdem etwas, was man nicht vergessen wird und wirklich froh sein darf, dass man eine Chance hat, dabei zu sein.
Also Raphael Honigstein hofft auf ein unvergessliches Erlebnis und ja, das wird es mit Sicherheit und definitiv. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch mit dir und dir einen schönen 1. Juni. Vielleicht sehen wir uns ja vor Ort.
Das hoffe ich sehr. Dir auch.
Also vielen Dank nochmal an Raphael Honigstein. Und jetzt wissen wir also ziemlich genau, was da auf uns zukommt mit Wembley, mit diesem Champions League-Finale. Das hilft sicherlich bei der Vorbereitung. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass viele von euch diese Folge kurz vorm Finale hören werden, manche vielleicht sogar auf dem Weg dorthin. Und genau deswegen sollten wir jetzt natürlich auch über etwas mehr reden als nur Wembley an sich. Schließlich sollten wir diese Partie auch mal vorbesprechen und andere Geschichten beleuchten. Wie zum Beispiel die des letzten Spiels von Marco Reus für den BVB. Dafür haben wir jetzt noch eine echte Boyband eingeladen. Und ich sage einfach mal, viel Spaß mit den drei Bekloppten von Fußball MML, Micky Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang.
Also da muss man jetzt einfach mal sagen, weißt du, da macht man sich die ganze Mühe, ne? Da haut man Atletico weg und Paris räumt man aus dem Weg und dann ist man in Wembley und dann freut man sich und dann wartet man. Und wer ist nicht da? Die Bayern. Das ist doch traurig eigentlich, ne? Ist doch eigentlich schade. Auf keinen ist mehr Verlass, bis auf unseren BVB natürlich, selbstverständlich. Die sind jetzt in Wembley und denken, ja komm, dann machen wir es doch mal so schön wie 2013. Und wer kommt nicht? Ja, so. Ja, danke schön. Ja, müssen wir gegen, also muss der BVB gegen Madrid ran.
Es wäre natürlich wunderbar gewesen, weil es Wembley ist, wenn man die Bilder von damals nochmal hätte reproduzieren können. Ich meine, Lars Ricken ist ja jetzt auch in Funktion. Den hätte man dann einfach auch nochmal in Rüstung gesteckt. Paul Breitner, dann hätte es ein bisschen Ritterspiele drumherum gegeben. Aber so trittst du ja nicht gegen Paul Breitner in Ritterrüstung, sondern gegen Toni Kroos in seinem letzten ritterlichen Gewand oder in seinem letzten königlichen Gewand an, was natürlich auch schön ist. Und was ich so spannend finde, ist aber, oder sind die kleinen Randgeschichten, weil du natürlich, du hast diese tolle Geschichte mit Marco Reus, beendet seine Karriere für den BVB mit dem letzten Spiel Champions League Finale in Wembley. Mats Hummels folgt ihm eventuell, weiß man ja auch noch nicht. Und dann hast du natürlich so diese kleineren Geschichten. Jadon Sancho, der zurückgekommen ist aus England, der ist in London geboren, spielt jetzt sein Champions League Finale in Wembley. Maatsen, der von Chelsea gekommen ist, spielt jetzt auch in London sein Champions League Finale. Also das sind ja so die kleinen Spuren, die dieser Verein auch auf dem Weg dorthin gelegt hat. Das finde ich wahnsinnig spannend.
Das ist wahr, ja, das stimmt. Ja.
Ich würde wahnsinnig mit ehrlicherweise mit viel schöneren Gefühlen Wembley wieder verlassen, als ich das 2013 gemacht habe. So viel ist schon mal klar.
Mhm.
Ich weiß nicht, wart ihr alle da eigentlich?
Miki war, von Miki ich war doch mit dir zusammen da, was fragst du mich denn da? Sie war doch mit dir. Das ist im Grunde und sagt im Grunde genommen schon am meisten aus über das, was 2013 damals passiert ist, dass du mich fragst, ob ich auch da war.
Herzlich willkommen bei MML. Ich wollte gerade den Satz vollenden mit von Miki weiß ich's.
Ach, hör doch auf, hör doch auf. Das ist so der moderne Klassiker. Wer sich an Wembley erinnern kann, der war nicht dabei. Ne? So heißt es ja.
Exakt, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt der große Rockstar-Moment. Aber sagt mir doch nochmal, wie war das damals für euch? Also wie war diese Reise? Was ist Wembley für euch? Wie habt ihr das erlebt? Und was erwartet ihr diesmal?
Tja, also damals war es natürlich in erster Linie erstmal so eine Art Rockstar-Trip, weil ein heillos überbezahlter Freund von uns ja einen Flieger gemietet hatte und wir sind dann wie Weiland Friedrich Merz zur Hochzeit von Christian Lindner sind wir dann nach Wembley geflogen mit einer kleinen Maschine, mit so einer Hangover-artigen Truppe von Männern und dem härtesten Kerl von allen, nämlich Mikes Frau. Und wir... Also da glücklicherweise war ja Mikes Frau Vanessa dabei, da konnten wir wenigstens davon ausgehen, dass auch ein paar stahlharte Eier mit an Bord waren, das ist schon mal sehr, sehr gut und wir haben dann erstmal eine Art City-Trip gemacht, ich weiß gar nicht mehr, sind wir Samstag erst angereist oder waren wir Freitag schon da? Ne, Samstag sind wir erst gekommen, Samstag genau. Früh, ne?
Wir sind Samstag früh angereist und sind dann in diese schwarz-gelbe Stadt eingetaucht, was völlig absurd ist auf eine gewisse Art und Weise. Wer mal in London gewesen ist, weiß, wie flächenmäßig unfassbar groß diese Stadt ist und wie unfassbar man sich dort verlaufen kann oder sich alles verlaufen kann. Mhm. Also es wäre jetzt möglicherweise auch eine Chance gewesen zu sagen, so ein bisschen so wie in New York, da ist ein riesen Sportevent, aber keiner kriegt's mit, weil halt eben noch Millionen andere Menschen was anderes machen in dieser Stadt. Nein, überall waren schwarz-gelbe Fans und in jedem Pub, in den man ging, traf man auf BVB-Fans. Und,
ja, wenn da nicht gerade ganz viele Bayern-Fans waren, ne? Also man darf ja jetzt nicht verkennen, dass also abseits der schwarz-gelben Dominanz, möchte ich jetzt mal etwas verklärt sagen.
Vereinzelt auch einige Bayern-Fans auftauchten.
Die waren schon auch da, ja.
Eine Stadt in Black and Yellow. So, dann sagt mir doch mal, weil ihr gerade sagt Verkehr und so, ich bin ja einmal in Wembley gewesen, als ich mir Dortmund gegen Tottenham angeschaut habe, da musste Tottenham in Wembley spielen, weil ihr eigenes Stadion renoviert wurde und da weiß ich noch, das Spiel war um 19.45 Uhr und wir sind um 16 Uhr am Hotel in der Innenstadt los und ich dachte, warum haben wir denn so viel Vorlauf? Wir waren kurz vor Anpfiff da.
Ach krass.
Ja.
Ja, weil das halt diese Stadt, wie Mike sagt, so groß ist und dann hast du, also die Straßen sind voll und je näher du zum Stadion kommst, also eigentlich hättest du den Rest auch laufen können, die letzten 3,5 Kilometer.
Ja, das ist so.
Aber was ist denn, also ich war da, ich habe Wembley erlebt, es ist ja auch das neue Wembley, um jetzt hier mal auch ein bisschen Ordnung reinzubringen, was ist denn für euch das Besondere an Wembley als Ort, vielleicht mit Blick auf 2013, aber auch generell als Fußballfans?
Also für mich war es tatsächlich das allererste Mal überhaupt in Wembley zu sein und ich kann dich nur unterstützen, ich kann aus eigener Erfahrung sagen und weitergehen, fahrt nicht mit dem Auto oder dem Taxi zum Stadion, sondern nehmt die U-Bahn und die öffentlichen Verkehrsmittel.
Aus Fansicht, wenn du dann drin bist, aus Fußballersicht, könnt ihr dieses, also ist es für euch auch noch diese Kathedrale des Fußballs? Erlebt ihr das so?
Total.
Ist das auch das, was ihr erwartet vom Stadion? Also wird das Stadion ein Faktor sein für den BVB?
Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass für mich Wembley, das ist ja jetzt das neue Wembley-Stadion, muss man ja dazu dann auch immer sagen. Und das ist wahrscheinlich dann auch in gewisser Hinsicht, ich will nicht sagen das Problem, aber ein entscheidender Faktor. Für mich ist Wembley als Stadion offen gestanden mehr Mythos als jetzt ein beeindruckendes Stadion. Also das kann ich aus meiner Erinnerung so echt nicht bestätigen. Also ich kann nicht sagen, es ist nicht Camp Nou oder Bernabeu, sondern es ist halt ein tolles Stadion, zweifelsohne. Aber ich kann mich nicht da, also ich glaube, jeder Besuch im Westfalenstadion ist für mich beeindruckender, als es der Besuch in Wembley gewesen ist. Kann ich also mehr Mythos, als jetzt irgendwie, dass ich sagen würde, ui, das ist mal was anderes.
Aber dann ist doch ganz klar, wenn es heißt, der Signal Iduna Park, ähnlich wie Anfield, kann Spiele gewinnen,
ja,
dann erwartet ihr jetzt aber nicht, dass der BVB von Wembley in die Knie gezwungen wird. Das muss dann Real Madrid schon selbst übernehmen.
Aus meiner Warte würde ich das ganz klar bestätigen. Es bleibt natürlich ein beeindruckendes Fußballstadion, wie die meisten modernen Arenen, aber es hat jetzt nichts so Eigenes, wie du richtigerweise sagst, der Signal Iduna Park, dass ich sagen würde, dass das Stadion jetzt irgendwie die Mannschaft in die Knie zwingt. Also du hast es völlig richtig gesagt. Also das sehe ich so, das sehe ich persönlich so nicht.
Das ist insofern interessant, weil ich schon das Gefühl hatte, als ich 2013 zum ersten Mal in meinem Leben und bislang auch zum einzigen Mal in meinem Leben in Wembley war, dass ich da schon an einem ganz besonderen Fußballort war. Also sozusagen als Fußballfan bin ich quasi angekommen, weil jetzt kann ich einen Haken dran machen, ich war mal in Wembley. Weil Wembley halt immer noch Wembley ist. Ich stimme dir aber total zu. Ich glaube auch nicht, dass dieses Stadion den BVB in die Knie zwingen wird, weil seit der Umwandlung in so eine multifunktionale Arena ist es dann doch auch einfach nur ein anderes großes Stadion,
oder?
Das nur einfach Wembley heißt.
Dachte ich nämlich auch.
Es ist halt vor allen Dingen auch eine Shopping Mall mit angeschlossenem Mythos, ne?
Ja.
Also wenn man mal so drumherum guckt, also wenn man hingeht. Aber gehen wir mal rein. Also es gibt ja diverse Geschichten. Du hast jetzt, es ist klar, es wird das letzte Spiel von Toni Kroos für Real Madrid und auf der anderen Seite das letzte Spiel von Marco Reus für den BVB. Also die beiden Figuren, die damals am Ball standen.
Und möglicherweise auch Mats Hummels.
Ja, und eventuell auch Mats Hummels. Also die beiden Figuren, die damals am Ball standen, als wir unbedingt das Tor gegen Schweden erzielen mussten 2018,
ja,
die treffen sich da nochmal. Was erwartet ihr rein vom Spiel her? Also da trifft der BVB, der sich gefangen hat, zumindest international, der wirklich eine geile Champions-League-Saison gespielt hat, auf die Königlichen, im Grunde zwar in Wembley, aber in ihrem Wohnzimmer, weil es ist ja ihr Pokal. Was erwartet ihr von diesen 90 oder 120 Minuten vom BVB im Spiel gegen Real Madrid?
Alles andere als der Titel wäre eine Enttäuschung, würde ich sagen, oder?
Natürlich, selbstverständlich. Ja. Also, was das Spielerische angeht, das ist natürlich in gewisser Hinsicht eine kleine Wundertüte, als wir Madrid ja jetzt zuletzt recht unterschiedlich haben auftreten sehen. Sie waren in einigen Halbzeiten die abwartende, eher die defensive Mannschaft, die dann aber eiskalt zurückgeschlagen hat, sodass man auch sagen kann, eigentlich kann man sich das Spiel auch erst ab der 90. Minute angucken, dann wird es interessant. Sie sind aber natürlich, wie sie es auch gezeigt haben, in der Lage, auch ein Spiel selber zu machen und den Gegner sofort in die Ecke zu drängen. Ich glaube aber, sie werden es so machen, dass sie sagen, wir lassen jetzt erstmal Borussia Dortmund ein bisschen kommen, dass sie sich erstmal so ein bisschen wund spielen, so rund um unseren 16er herum. Und wenn dann der entscheidende Moment gekommen ist, dann spielt The Artist, formerly known as Querpass Toni, einfach mal wieder so einen Steckpass und dann werden wir dann schon das 1-0 machen. Das halte ich für nicht ganz unrealistisch. Was die Ausgangslage angeht, bin ich mit dem Gegner Real Madrid eigentlich ganz glücklich, denn ähnlich wie eben nicht 2013, sondern ähnlich der Ausgangslage wie 97, sehe ich da den Vorteil für Borussia Dortmund darin, dass niemand gegen Real Madrid den Titel erwartet, sondern dass man eher das Gefühl hat, da kommt diese Übertruppe und Borussia Dortmund braucht sich da gar keine Illusionen zu machen. Und wir alle wissen, dass Borussia Dortmund, ich erinnere an den 27. Mai letzten Jahres, dass sie sich mit zu viel Druck manchmal ein wenig schwer tun, um es vorsichtig auszudrücken. Also wenn niemand etwas erwartet, dann sind sie in der Regel am besten.
Mike hat das ja bei MML auch mal anklingen lassen. Ist es nicht sogar ein Vorteil für den BVB, gegen Real Madrid spielen zu können, weil man im Duell mit den Bayern natürlich, und ich nenne es jetzt mal etwas zu groß, das Trauma von 2013 mit sich nach Wembley getragen hätte.
Ja.
Selber Ort, ja. Selber Gegner. Du hättest es damals eigentlich gewinnen können. Du hast es, weißt du, so das nicht eingelöste Versprechen.
Und zu viel Bundesliga auch in diesen Begegnungen.
Genau. Ja. Mats Hummels hat gesagt, er ist sehr erleichtert, dass es gegen Real Madrid geht, weil er hatte keine Lust, wieder gegen die Bayern zu spielen. Es sind ja international Spiele. Und da sage ich übrigens auch, auf Mats Hummels wird es ankommen, weil er wird ja wahrscheinlich auch so wie vorher gegen Mbappé, gegen Vinicius spielen. Und da sage ich, mit Werner Hansch, gewinnt da der Senior gegen den Junior.
Ja, das ist die Gretchenfrage, die es zu beantworten gilt.
Ja, aber grundsätzlich, also ich stimme dem total zu. Es ist das UEFA Champions League Finale und nicht der Supercup zum Beispiel. Das haben wir ja nun irgendwie.
Da sind die Bayern ja gar nicht dabei.
Ja. Nein, aber wir haben natürlich. Nee, aber wir haben ja jahrelang diesen Supercup gehabt zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Also insofern, es ist das UEFA Champions League Finale und schon allein daraus bin ich sehr froh, dass es Real Madrid geworden ist. Das ist ein internationales Endspiel in einem internationalen Pokalwettbewerb. Ist das mal an eins. Und zweitens glaube ich ehrlicherweise, dass negativ gesprochen eine Niederlage gegen Real Madrid erwartbar und deswegen nicht so schmerzhaft wäre wie eine Niederlage gegen Bayern München. Und umgekehrt im positiven Sinne ein Sieg gegen Real Madrid natürlich viel, 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 viel größer ist, als wenn man dann die Bayern schlagen würde. Und
als wenn man gegen den Dritten der Bundesliga gewinnen
würde. Als wenn man gegen den Dritten der Bundesliga gewinnen würde.
Dann letzter Satz, weil das habe ich hier noch für euch. In seiner ersten Saison für den BVB stand Marco Reus von Gladbach gekommen, damals im Champions-League-Finale. Nun schließt sich der Kreis 11 Jahre später. Marco Reus steht in seiner letzten Saison für den BVB wieder im Champions-League-Finale. Ihr als BVBler, die da auch dabei wart, was macht das mit euch? Was erwartet ihr von Marco Reus? Und wird es die Einwechslung geben und dann Reus lupfen jetzt?
Also, der Fußball schreibt oft ja die schönsten Geschichten, aber vor allen Dingen erwartet man vom Fußball, dass er die schönsten Geschichten schreibt. Und nicht selten werden sie dann vom Fußball in der Form so gar nicht eingelöst, sondern da gibt es oft ganz andere. Das wäre natürlich fantastisch, dass Marco Reus, ähnlich wie im letzten Bundesligaspiel, nochmal einen entscheidenden Freistoß reinsemmelt. Das wäre natürlich sensationell. Oder so ein klassisches Marco Reus-Tor. Der Ball kommt quasi von rechts oder von links, wird reingespielt und Reus nimmt ihn einfach Volley und zirkelt ihn rein. Das ist ja so ein klassisches Marco Reus-Tor. Meistens, wenn er so an der Strafraumkante so einen Flachpass bekommt und den dann so rein zirkelt. Was das Lupfentor von Ricken angeht, da gibt es im Grunde genommen ja übrigens zwei Dinge zu sagen. Es war ja gar nicht wirklich so ein richtiger Lupfer von Ricken, sondern es war ja eher ein Heber. Das ist mal das eine, was man dazu sagen muss. Und das andere übrigens, was viel zu selten erwähnt wird, ist der Toni großartige Steckpass von Andi Möller, der mindestens genauso toll ist wie das Tor selbst. Das bleibt so lange immer unerwähnt. Wenn man sich nochmal die Entstehung des Tors anguckt, dann ist der Pass von Andi Möller auf Ricken sensationell gut. Das wollte ich nur kurz angefügt haben. Aber es ist
man
doch
muss
klar,
aber dazu sagen, dass Lupfen jetzt natürlich viel besser klingt als Heber jetzt.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Das ist richtig.
Ja, oder jetzt ein gut getimter Flugball über den Keeper. Ja! Ja, aber ich habe wirklich heute Morgen, ich bin aufgewacht mit dem Gedanken und dachte, damals hat der Jüngste sein Tor gemacht nach Einwechslung und jetzt vielleicht der Älteste, der danach einfach verschwindet. Und er wird eingewechselt und hat nochmal seinen Moment. Was wäre das für eine passende Pointe für dieses Finale? Ja,
und die Vorlage kommt natürlich mit Außenriss-Chipball von Mats Hummels. Das
selbstverständlich.
Ist doch klar.
Ja. Und ehrlicherweise, ich muss sagen, es gibt kaum einen Spieler, dem ich es so sehr gönnen würde, wie diesem fantastischen Fußballer Marco Reus, der durch Verletzungen um so viele Titel in seinem Leben gebracht worden ist, unter anderem 2014, um den nicht ganz unwesentlichen Titel Weltmeister. Insofern, also ich kriege jetzt schon Gänsehaut beim Erzählen oder beim mir vorstellen, dass das Finale von Marco Reus' Karriere ist, nämlich in Wembley mit Borussia Dortmund in seinem letzten Spiel die Champions League zu gewinnen.
Dann einigen wir uns doch an einer historischen Stätte wie Wembley, wo Deutschland das letzte Mal Europameister geworden ist. Marco Reus gewinnt die Champions League und Steckpass-Toni gewinnt die Europameisterschaft.
Sehr gut. So halten wir es.
Vielen Dank.
Dankeschön.
So, Freunde, jetzt bin ich auch wirklich heiß, wie Frittenfett. Ich habe richtig Bock auf Samstag. Und vielleicht nochmal ganz kurz von mir. Der BVB hat ja sportlich gesehen immer dann Probleme, wenn er etwas zu verlieren hat. Wenn der BVB aber der Jäger ist, ist es oft gut gegangen. Und gegen Real Madrid ist Dortmund natürlich der Underdog, der Jäger. Also, wenn das nicht mal ein gutes Omen ist. Und damit entlasse ich euch jetzt in dieses Finale. Wir sind nämlich am Ende der Sonderfolge angelangt. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht und ja, ist ja klar, ich hoffe auf das Allerbeste für Samstag und vielleicht sehen wir uns ja in Wembley. Einen kleinen Service-Hinweis gibt es natürlich auch noch von mir. Folge 5, also die zu den Länderspielen, die gibt es dann auch ganz bald auf diesem Kanal. Ein anderer Heißmacher, der dann für die EM. Bis bald also. Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigung in eurer Podcast-App, lasst eine Bewertung da und empfiehlt sie gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und Borussia Dortmund. Host Matthias Esch, Autor Luca Beckmann, Redaktion Matthias Esch und Luca Beckmann, Audioproduktion Lukas Wenske und Hardy Haufe.